als Elia die Ankündigung bekommt, dass Gott selbst ihm jetzt gleich begegnen will. Im Alten Testament ist diese Geschichte. Da erlebt er kurz hintereinander einen Hurrikan, ein Erdbeben und einen Feuersturm. Und jedes Mal denkt er, jetzt kommt Gott. So muss es sein, wenn der allmächtige Gott die Bühne betritt. Aber jedes Mal heißt es in 1. Könige 19, Gott war nicht darin. Nicht im Sturm, nicht im Erdbeben, nicht im Feuer. Und erst als Elia nach diesen drei gewaltigen Naturkatastrophen eine ruhige, sanfte Stimme hört, ein sanftes Säuseln, so sagt die Bibel, erst da begegnet ihm Gott. Und es beginnt eine Unterhaltung zwischen Gott und Elia, in der es darum geht, was für Enttäuschungen dieser arme Prophet in seinem Leben alles schon erlebt hat. Dass er jetzt sogar um sein Leben fürchten muss, weil es eine Menge Leute gibt, die ihn umbringen wollen. Und Gott und Elia sprechen darüber. Und dieser frustrierte und gebeutelte Prophet kann einmal all das loswerden, was ihn so beschwert. Unser Gott ist ein Gott der Beziehung. Das war das Thema, mit dem wir uns letzte Woche beschäftigt haben. Dass der Gott der Bibel in der Tiefe seines Herzens das Verlangen hat, mit uns eine Beziehung zu leben. Mit uns in Gemeinschaft zu sein. Unser tatsächlicher Freund zu werden. Der Gott der Bibel ist ein beziehungsorientierter Gott. Wir haben in der letzten Predigt festgestellt, in allen von Menschen erdachten Weltreligionen findet man Gott als ja, entweder so ein Prinzip oder so eine höhere Macht, auf jeden Fall unendlich hoch über einem stehend, wie so der Präsident des Universums, ein unnahbares, weit entferntes, unglaublich mächtiges Überwesen. Und man findet zweitens auch quer durch alle Weltreligionen hindurch immer dann so einen Moralkodex, nach dem man leben soll. Also man findet das Versprechen von Belohnung, wenn man es schafft, danach zu leben. Und man findet die Androhung von Strafe, wenn man es nicht schafft, danach zu leben. Aber so haben wir letzte Woche festgestellt, Leben mit Jesus ist etwas ganz anderes, als wir hier vorfinden. Der Glaube an den Gott, den Jesus uns offenbart, das ist nicht nur ein Regelwerk, das man auswendig lernen muss. Nicht nur irgendeine Versprechung von Belohnung oder eine Androhung von Strafe, sondern der Kern, der wirklich wahre, echte Kern, auf den es ankommt, ist ein Gott, der durch Jesus Christus eine Beziehung mit mir leben will. Mit mir eingehen und mit mir dann leben will. Und wir haben letzte Woche begonnen, uns einen der bekanntesten Texte der Bibel anzuschauen, Psalm 23. Ich möchte nochmal, dass wir ihn miteinander lesen jetzt und dann gehen wir dann weiter in dem Text bis dahin, wo wir gekommen sind. Ich sage es uns gleich nochmal. Wir lesen zuerst einmal ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zu frischem Wasser. Spricht jemand mit? Ja, ne? Alles klar. Er erquicket meine Seele. Dankeschön, da seid ihr. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. David sagt hier in Vers 3, Gott will deine Seele erquicken. Das heißt, er will deine Seele sättigen, deiner Seele neue Kraft geben. Und David sagt damit, du hast einen inneren Menschen, du hast eine Seele. Ein Restaurant kann deinen physischen Körper ernähren. Eine Bücherei kann deinen Verstand ernähren. Aber du hast auch eine Seele, die ernährt werden muss. Und wie ein guter Hirte, der seine Schafe zur Nahrung führt, zu grünen Weiden, zu frischem Wasser, so will Gott eure Seelen zu einem Ort führen, wo sie Nahrung findet. Und ihr dürft innerlich satt werden auf eine Art und Weise, die kein Restaurant in euch hervorbringen kann. Und auch kein Vergnügen. Und auch kein Erfolg. Und auch kein Urlaub und auch kein Mensch, kein Freund, keine Freundin, kein Partner euch jemals geben kann. Viel mehr als Menschen geben können. So weit sind wir letztes Mal gekommen und hier wollen wir jetzt nochmal einsteigen. Lasst uns dazu das Wort erquicken uns nochmal etwas näher anschauen. Das hat ja Luther so übersetzt. Im Hebräischen steht hier das Wort Shofef. Machst du einmal einen weiter? Shofef, abgeleitet vom Verb Schuf. Nicht, dass ich Hebräisch könnte, aber im Zeitalter von ChatGPT und da kann man sich solche Sachen ganz schnell irgendwie mal so rausziehen. Und dann wollte ich euch einfach das mal so vorstellen. Wir haben letztes Mal gesagt, dieses Wort Shofef, das Luther mit dem Begriff erquicken übersetzt, bedeutet sättigen, ernähren, neue Kraft geben. Das ist richtig, das ist die eine Bedeutung. Aber wenn man nachliest, was das Wort eben noch bedeuten kann, erfährt man, Shofef kann auch bedeuten, machst du einen weiter, wiederherstellen, heilen, gesund machen. Und ich finde, auch das ist, hat Luther gut getroffen, in diesem Wort erquicken, doch ganz gut übersetzt. Wenn David sagt, der Herr, mein Hirte erquickt meine Seele, dann sagt er damit auch, der Herr, mein Hirte heilt meine Seele. Er stellt sie wieder her, er verbindet sie, er pflegt sie, er macht sie wieder gesund. Ihr Lieben, die traurige Wahrheit über unseren Leben von vielen von uns ist, unser innerer Mensch, unsere Seele, wenn man so will, ist ein paar Mal in unserem Leben schon sehr tief verletzt worden. Manche von uns sind in Familien aufgewachsen, wo ihre Seele vielleicht regelrecht misshandelt wurde. Auch das gibt es. Vielleicht hattest du nie Eltern, die sich wirklich von ganzem Herzen geliebt haben. Manche Kinder haben zu Hause nie Nahrung für ihre Kinderseele bekommen. Was macht man, wenn man solche oder andere ähnliche Verletzungen hat? Man kann zu einem Psychotherapeuten gehen oder einem Seelsorger. Das ist eine gute Möglichkeit, Dinge aufzuarbeiten. Man muss dann zunächst mal den Schaden feststellen, der da am inneren Menschen passiert ist. Man kann sehen, wo die Verletzung stattgefunden hat, wer uns das vielleicht beigebracht hat. Und das ist alles wichtig, das kann alles an sich auch schon eine ganz wertvolle Entdeckung sein. Aber es kommt irgendwann der Moment, wo es nicht mehr nur um eine Bestandsaufnahme geht, sondern wo die Frage auftaucht, was mache ich denn jetzt? Wie kann diese Wunde denn jetzt versorgt werden? Wie kann dieser Schaden denn jetzt wieder heilen? Und wisst ihr, wenn ihr einen weisen Seelsorger habt, dann wird er sagen, das kann letztlich nur Gott für dich tun. Und nur Gott kann es an dir tun. Denn sieh mal, wenn du jetzt wieder losrennst, um wieder mehr Geld zu verdienen, um damit irgendwie deine Seele zufriedenzustellen, dann wirst du dein Ziel nicht erreichen. Und wenn du deinen Ehepartner verlässt, weil du glaubst, oh, das Gras im Garten des Nachbarn ist dann doch irgendwie grüner, nicht wahr? Und du versuchst dann irgendwie da irgendwie dein Glück zu finden oder so weiter. Du wirst außer einer Menge Schaden, die du anrichtest, letztlich auch nicht dort deine Seele heil machen können. Du wirst ins Leere laufen. Und wenn du alles verkaufst, was du hast, um auszusteigen aus diesem Leben und vielleicht auf einer einsamen Insel irgendwo dein Glück zu suchen, auch das gibt es ja, die Aussteiger, nicht wahr? Dann kann ich dir jetzt schon sagen, es wird nicht funktionieren, denn du nimmst ja deine verwundete Seele mit. Da kannst du gar nichts gegen tun. Du bist ja immer noch der gleiche Mensch, ob du jetzt hier sitzt oder ob du irgendwo auf einer einsamen Insel sitzt. Es gibt nur einen Ort, an dem deine Seele zur Ruhe kommen kann. Und es gibt auch nur eine Person, die deine Seele wirklich von innen heraus satt machen kann. Wenn dein Geschirrspüler kaputt ist, dann rufst du einen Kundendienst. Wenn dein Auto kaputt ist, rufst du einen Automechaniker. Wenn dein Körper kaputt ist, dann brauchst du einen Arzt. Aber ich möchte dir eins sagen, wenn deine Seele kaputt ist, dann hast du nur eine einzige Hoffnung. Und David sagt hier in unserem Text, Gott steht bereit. Und er möchte dir begegnen mit seiner Liebe, einer Liebe, die in der Lage ist, Verwundungen zu heilen. Das wird nicht immer sofort geschehen und nicht immer gleich. Aber es kann in seiner Begegnung, in der Begegnung mit ihm langsam geschehen, dass Heilung einsetzt und dass Leere ausgefüllt wird und dass ein Hunger gestillt wird. So ist Gott. Das möchte er tun für dich und an dir. Wir gehen zum nächsten Abschnitt. Da lesen wir, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Gott verspricht dir hier, dass wenn du dich auf ein Leben mit ihm einlässt, er dich tatsächlich nie, nie wieder verlassen wird. Und ich bin so begeistert, Benno, dass deine Leitung und diese Predigt sich so gut ergänzen mit dem, was wir gehört haben, auch schon über den Geist Gottes. Ich möchte dich noch einmal fragen, wer kann dir sonst solch ein Versprechen geben? Niemand auf dieser Welt. Und wenn er es doch tut, dann sind das nur hohle Worte, denn niemand, so gesund und stark er auch immer sein mag und so oft er ins Fitnessstudio rennt und so gesund er sich auch immer ernährt, niemand kann dir letztlich mit Sicherheit sagen, ob er nicht am Ende doch vor dir von dieser Welt gehen muss, ob er dich eben nicht doch alleine lassen muss. Und wenn das geschieht, wie alleine fühlt man sich dann? Wir haben einige unter uns, die das erleben mussten schon in ihrem Leben. Frag mal alt gewordene Menschen, wie sich das anfühlt, wenn jahrelange, jahrzehntelange liebe Verwandte, Weggefährten links und rechts von dir sterben und wenn dein Weg auf dieser Welt immer so ein Stückchen einsamer wird, immer weniger Leute, die du kennst, die mit dir diesen Weg bisher gegangen sind. Ich habe gerade neulich mal wieder unsere Luise Domke besucht. Viele von euch werden sie kennen, manche haben wahrscheinlich noch nicht mal ein Gesicht dazu, weil sie kommt nicht oft zum Gottesdienst oder kann es auch im Moment jetzt gar nicht mehr. Sie ist 94 und als ich neulich mit ihr gesprochen habe, das, was sie am meisten belastet, das war nach meinem Eindruck, sie hat mit Schwindel zu tun, aber es war nicht dieser Schwindel. Es waren auch nicht andere körperliche Gebrechen. Es war so ein Stück diese Einsamkeit, dass sie irgendwie empfunden hat, Gott, wieso bin ich immer noch hier? Links und rechts die Leute, die jahrzehntelang mit mir den Weg gegangen sind, die sind alle schon weg. Und ich bin letztlich alleine auf dieser Welt. Wie mag sich das anfühlen? Und genau hier kommt David und sagt zu uns, ob ich schon wanderte im finsteren Tal, ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir. Und das gilt immer, mein ganzes Leben lang. David sagt, mein Gott, Herr, von Herzen Dank, ich werde nie ganz alleine sein, denn du sagst zu mir, mein Kind, ganz ruhig, denn egal wie finster es ist, egal wer dich verlässt, egal wer links und rechts vor dir wegstirbt, aber ich bleibe bei dir, ich bin immer noch da, ich bin dein Gott, der die Beziehung zu dir ganz ernst nimmt und erhält. Und auch dann und gerade dann, wenn es schwierig wird, der dich dann nicht verlässt, sondern der bei dir bleibt, der dich bei der Hand nimmt und mit dir durch dieses Tal geht, wo du vielleicht manchmal Angst bekommst, wie finster es immer auch sein mag. Was für ein Versprechen, wer sonst sollte dir sowas zusagen? Das kann keiner. Das kann nur ein Gott, der ewig ist und der alles tun würde, um dein Freund zu sein. Und dein Freund zu bleiben, auch wenn vielleicht mal irgendwas zwischen euch tritt. Er ruht nicht, er möchte, dass eure Freundschaft Bestand hat, weil er dich so sehr liebt. Wir schauen uns auch noch den nächsten Abschnitt an. Und das geht nochmal eine bisschen andere Richtung. Und diesen Gedanken liebe ich, denn hier sagt jetzt David, dass Gott immer und immer wieder auf der Suche nach Gelegenheiten ist, um uns als seine Kinder zu segnen. Er sucht förmlich danach, wie er uns irgendwie beschenken kann als nächstes. Es heißt in Vers 5, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. David erinnert sich daran, wie es war, als Schafhirte zu arbeiten. Und er sagt, das wirklich Ätzende, das wirklich Nervige an diesem Job da, das war, nachdem man den ganzen Tag die Schafe gehütet hat, konnte man ja abends nicht nach Hause gehen. Man war ja viele Kilometer von zu Hause entfernt. Irgendeine Wiese hat man wieder gesucht, wo die Schafe genug Weide haben. Was machte man also? Man ging allein abends in sein dunkles Zelt. Man musste erstmal Feuer machen, Essen kochen, abwaschen, aufräumen, was man so machen muss. Und das war immer echt anstrengend, weil man ja den ganzen Tag schon gearbeitet hatte. Man hatte das Tagwerk ja eigentlich schon hinter sich und jetzt kein Platz, wo man wirklich zu Hause war. Und dann bringt er jetzt dieses Bild. David sagt, Leben mit Gott. Das müsst ihr euch so vorstellen, als ob man den ganzen Tag Schafe gehütet hat und am Abend komme ich jetzt völlig ausgepowert zu meinem Zelt und ich muss die ganze langweilige Hausarbeit noch machen, damit ich selber auch noch satt werde irgendwie. Und ich öffne den Eingang und ich gehe rein und ich sehe plötzlich, das Licht ist an. Der Tisch ist gedeckt. Ein weißes Tischtuch, Kerzen, Porzellan, ein herrliches Bild, ein super Essen ist angerichtet. Und als ich mich hinsetze, um zu essen, merke ich, Gott selbst ist da, um mein Haupt mit Öl zu salben. Das wurde damals nur ganz, ganz wenigen und hochstehenden Persönlichkeiten zuteil. So eine wertschätzende Geste. David sagt, ihr wollt wissen, wie Gott ist? Ich sag's euch, er liebt die Gemeinschaft. Er ist ein Beziehungstyp. Und ihm ist diese Beziehung, diese Freundschaft zu dir so wichtig, dass er sich von Zeit zu Zeit einfach nicht mehr zurückhalten kann, um dein Haupt mit Öl zu salben, um dir einen Tisch zu decken im Angesicht deiner Feinde, um etwas Gutes für dich zu tun, um dich mit Wertschätzung zu überraschen, so als ob man einen Hirten überraschen würde, der inmitten der Wüste nach einem anstrengenden Tag alleine in sein Zelt kommt. Pastor Gordon MacDonald erzählt einmal, dass er und seine Frau einmal durch einen dunklen Lebensabschnitt gehen mussten. Sie waren sehr niedergeschlagen. Und sie hatten als junges Ehepaar aber nicht viel Geld. Sie konnten sich nichts leisten, jetzt keine Urlaubsreise oder so, mal irgendwie auszuspannen, mal rauszukommen. Eines Tages bekamen sie eine Einladung von Freunden, die sagten, wenn ihr mal ein paar Tage raus müsst, ihr könnt gerne zu uns in die Wohnung kommen. Wir sind unterwegs, wir sind längere Zeit unterwegs und ihr könnt einfach so lang bleiben, wie ihr möchtet. Und ihr habt das Haus für euch. Und sie nahmen sich also ein paar Tage frei, kauften eine Bahnfahrkarte und fuhren tatsächlich dorthin. Und Gordon MacDonald erzählt dann, das Erste, was uns beim Reingehen auffiel, war ein großer Blumenstrauß auf dem Wohnzimmertisch. Und überall in der Wohnung waren kleine Willkommensgrüße und Aufmerksamkeiten ausgelegt. Der Kühlschrank war vollgestopft mit Köstlichkeiten. Im Flur lag der Autoschlüssel auf einem Zettel und auf diesem Zettel stand, genießt die Zeit und nehmt ruhig den Wagen. Und drunter stand, ihr habt ja keine Ahnung, wie lieb wir euch haben. Und Gordon MacDonald sagt, es war genau das, was wir brauchten. Einfach dieses Empfinden, dass da Leute sind, die hinter uns stehen, die uns lieb haben, die zu uns stehen, auch in all den Angriffen, denen wir zurzeit ausgesetzt waren. Die uns zu uns sagen, ich bin immer noch bei euch, wir sind immer noch bei euch. Es ist so, als ob Gott zu uns sagte, ich verlasse euch nicht. Ich habe euch immer noch in meiner Hand und ihr habt keine Ahnung, wie lieb ich euch habe. Ihr habt keine Ahnung, was ich alles euch noch geben möchte auf eurem Weg. Das ist der Gott, den wir als seine Kinder haben dürfen. Und so kommt David jetzt zum Schluss von Psalm 23 und er sagt, wenn das der Gott ist, dem ich diene, und wenn das sein Wesen ist, dass er für mich sorgt, dass er mich will, dass er mich beschenkt, dass er mich so sehr liebt, dann werde ich natürlich ganz ohne Frage und unter allen Umständen immer bei ihm bleiben und immer zu ihm stehen. Denn ich darf wissen, dass auch er zu mir steht, dass Gutes und Barmherzigkeit mir durch ihn folgen werden, durch mein ganzes Leben hindurch, dass er mich niemals verlässt. Sicher, es wird auch dunkle Zeiten und Enttäuschung geben, aber die Natur meines Gottes, seine eigene Neigung ist, mir Gutes zu tun, nicht von meiner Seite zu weichen, ein zuverlässiger Freund zu sein, durch alle Angriffe hindurch, denen ich vielleicht auch ausgesetzt bin. Und das für den Rest meines irdischen Lebens. Und dann noch weit darüber hinaus. Denn wenn dieses Leben zu Ende ist, werde ich für immer in seiner Gegenwart sein können. Ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Haben wir eben gesungen, nicht wahr? Wenn am Ende die Kräfte schwinden, dann wissen wir, wohin wir gehen. Und wir wissen, was dann kommt. Und es ist kein Grund, dass wir dann verzweifeln müssen, sondern unser Gott empfängt uns mit offenen Armen. Und dieser Gott ist heute Morgen hier. Und er macht dir dieses Angebot. Er sagt, hör mal, wenn du bisher immer gedacht hast, Gott, oh ja, das ist doch dieser Präsident des Universums, nicht wahr? Jo, weit weg, hoch über mir. Er hat doch kein Interesse an meinem kleinen Leben. Oder dass du sagst, Gott, ja, ja, schon von gehört, das ist dieser Polizist, oder? Der guckt immer, ne? Machst alles richtig? Sonst gibt es eine Strafe. Und sonst gibt es vielleicht, wenn du mal das richtig machst, auch eine Belohnung. Gott sagt alles falsch. Alles falsch, wenn du so von mir denkst. Es stimmt nicht. Ich bin heute Morgen hier und ich möchte eine Beziehung zu dir. Ich möchte mit dir durch deinen Alltag gehen. Ich möchte, dass deine Seele satt wird. Ich möchte, dass du dich nie verlassen fühlst in Zeit und Ewigkeit. Ich möchte für dich sorgen, sodass du eine Ahnung bekommst von dem, wie lieb ich dich habe, auch wenn du es nie ganz erfasst. Ich möchte, dass du weißt, dass ich das Gute für dich will. Komm, rede mit mir. Ich warte auf dich. Und ich würde mich so freuen, wenn wir Freunde werden können. Und wenn du neugierig geworden bist heute, ob das stimmen kann, ob das denn wirklich so das Wesen dieses Gottes ist, oder wenn du sagst, Mensch, gilt das auch für mich? Kann das sein, dass Gott auch mich will? Oder wenn du merkst, huch, das ist ja irgendwie was völlig anderes, als ich bisher irgendwie von Gott gedacht habe. Dann möchte ich dich einfach ermutigen, wenn du dich fragst, wie mache ich das? Geh zu jemandem aus der Gemeinde, zu dem du Vertrauen hast, wo du einfach das Empfinden hast, so der ist dir vielleicht ein paar Schrittchen voraus. Der ist hier schon mal ein paar Schritte gegangen und frag ihn. Aber bleib nicht einfach nur für dich, sondern versuch irgendwie diesen Schritt zu gehen. Du kannst auch direkt im Gebet zu Gott gehen und ihm sagen, hör mal, wenn das stimmt, was ich heute gehört habe und du interessiert bist an mir und du mein Freund werden willst, dann nimm ich das jetzt ernst heute Morgen. Begegne mir bitte. Zeig mir, dass es dich gibt. Und ich glaube, Gott wird dir auf deine Art und Weise das zeigen und dir in einer Weise begegnen, wie du es verstehen kannst, wie du es spüren kannst.